Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Hey, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Grüß dich, mein Lieber. Danke, dass du früher Zeit hast heute.
Ja, gerne. Ich bin ja ein bisschen verspätet, nachdem ich mich angekündigt hatte für in 5 Minuten, dann wurden es 20. Aber ich habe eine gute Entschuldigung. Ich habe nämlich eine Robbe gerettet.
Was?
Ich habe eine ungefähr 4 Zentimeter lange Knetrobbe gerettet, die mein Sohn gebastelt hatte, die im Maul eines bösen, gierigen Hundes verschlungen war und an seinem Gaumen festklebte. Und dann habe ich den Hund wahrscheinlich gerettet und die Robbe, nachdem ich das noch rausoperiert habe. Wie so ein Krokodil, ne? So aufgemacht. Also ich weiß nicht, ob es mit dem Krokodil so macht. Maul aufgezerrt, den Hund geschüttelt, damit das Ding rausgeht. Dann klebt, merke ich jetzt, das klebt fest, der kriegt das nicht mehr raus. Und dann haben sie ausoperiert. Und habe beide Tiere und natürlich das Kindesmut gerettet.
Sehr schön. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hast du in erster Linie erstmal Rollo gerettet. Ne? Das ist im Zweifel das größere Leid, wenn da was schief läuft.
Ja, das wär doof gewesen. Da wäre noch nicht mal, also klar, Mitleid bei dem einen Sohn, der das die Robbe gebastelt hatte, aber es wäre erstmal begrenzt gewesen.
Wahrscheinlich. Also nachdem Rollo ja bei uns übernachtet hat, vor einiger Zeit, haben wir den Rollo ja auch ins Herz geschlossen. Deswegen gute Tat und dein Verspätetsein sei entschuldigt. Hiermit.
Sehr gut, dankeschön. Ja.
Andi, wir haben heute ein sehr spannendes Thema vor der Brust und ich habe da auch schon ein bisschen recherchiert und ich würde direkt sogar gleich einsteigen, wenn es okay ist für dich.
Ja, steig ein. Interessiert mich nämlich, wo du herkommst, wo du wieder auf das Thema gekommen bist, was ich nicht recherchiert habe, aber ich habe ein bisschen Hintergrund dazu. Insofern ja, bin ich gespannt, wie du darauf kommst.
Also ich habe das Thema schon seit längerem im Kopf, seit bestimmt 2 oder 3 Jahren. Und eigentlich ist das Thema etwas, was dann doch lange Zeit etwas war, was für mich persönlich dann eher privat war oder zu persönlich war, um es jetzt hier in diesem Podcast zu teilen. Aber wir haben uns jetzt schon 2 oder 3 Mal an Themen rangewagt, die dann persönlich waren und wo wir dann was von uns preisgegeben haben. Aber da war das Feedback eigentlich immer sehr positiv, weil machen wir uns nichts vor, es gibt so viele Podcasts mittlerweile und viele sind auch geskriptet. Ja, lass uns von denen erstmal gar nicht reden. Und viele, die nicht geskriptet sind und authentisch und spontan sind, sind dann aber doch irgendwo an einem Punkt dann sehr, sehr öffentlich. Also da ist dann wenig privat, also sehr viel kuratiert, will ich sagen. Und wir haben ja jetzt nicht so einen Riesen-Podcast und können uns dann vielleicht doch ab und zu wagen, ein bisschen auch Persönlicheres zu erzählen. Und das haben wir auch gemacht. Und immer wenn wir das gemacht haben, war mein Eindruck, das wurde sehr gut und gern angenommen und auch wertgeschätzt, dass wir da so weit gehen, mit Menschen unsere gelernten Dinge zu teilen, dass wir dann manchmal auch Privates preisgeben. Und das Thema heute deswegen...
Und vielleicht, bevor du aufs Thema kommst, nochmal, und es hat ja eine gewisse Reinigung für uns auch, ne? Muss man ja dazu auch sagen. Es ist ja ein bisschen therapeutisch, was wir hier machen zum Teil. Und das können wir uns, glaube ich, auch erlauben, sowohl von unserem Selbstverständnis her, als auch von unserer Zuhörerschaft, aber primär natürlich von uns, weil wir machen es ja eigentlich für uns, muss man fair sagen. Natürlich auch für alle ZuhörerInnen, aber primär erstmal für uns. So, jetzt aber.
Genau so ist es. Und da hast du vollkommen recht, das hat auch einen therapeutischen Effekt, ja, dass ich die Sachen mit dir teile. Und wir haben das ja auch vor dem Podcast gemacht, dass wir Dinge, professionelle Dinge vor allem, die uns nah gingen, miteinander geteilt haben. Und deswegen ist heute das Thema Imposter-Syndrome. Das ist ein Thema, das mich auch begleitet hat. Ich habe irgendwann rausgefunden, was das ist und habe dann doch auch an der einen oder anderen Stelle das mit mir in Verbindung bringen können. Das erzähle ich dann auch gerne heute. Und mich interessiert jetzt, was ist durch deinen Kopf gegangen, als ich das vorgeschlagen habe?
Ja, also ich konnte damit vom Wort was anfangen, hätte aber vor einem halben Jahr nichts damit anfangen können, muss ich gestehen. Und ich kann auch nur damit was anfangen, weil du weißt, ich höre nicht so viele Podcasts, aber den ich immer höre, immer wieder auf Fahrten, ist der Betreutes Fühlen. Und die haben das auch mal aufgegriffen, mehrfach ehrlicherweise. Und da kam das drin vor und ich habe mir da ganz was anderes unter vorgestellt. Und die haben das psychologisch einerseits betrachtet, aber dann auch, wo das auftritt, bei wem das auftritt, was es auch dafür und dagegen gibt. Also da bin ich gespannt, wie du das Thema anreißt. Aber vielleicht nochmal für die da gar nichts mit anfangen können. Hast du eine Definition wahrscheinlich dir rausgesucht? Oder erstmal, was ist Imposter-Syndrom eigentlich? Worum geht's da? Das hat ja ein paar verschiedene Namen auch, unter denen es gehandelt wird.
Absolut, genau. Damit starten wir am besten mal, weil ich glaube, das wird viel benutzt, aber nicht immer präzise. Deswegen mache ich mal direkt die Wikipedia-Seite auf, die habe ich schon hier vorbereitet geöffnet. Das Imposter-Phänomen wird es genannt, teilweise auch Imposter-Syndrome, Hochstapler-Phänomen oder Hochstapler-Syndrom genannt, ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene an massiven Selbstzweifeln hinsichtlich ihrer eigenen Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge leiden und glauben, dass sie anderen vorgemacht haben, sie seien kompetenter, als sie es tatsächlich sind, obwohl es eindeutige Beweise für ihre Kompetenz gibt.
Genau, und das finde ich das Spannende, dass es ja nicht um Hochstapler und Hochstaplerinnen gegendert geht, sondern dass du dir vorstellst oder in deinen Gedanken, dass du ein Hochstapler, Hochstaplerin wärst, weil du dir vielleicht etwas angeeignet hast oder vorgibst zu sein, obwohl es gar nicht so ist. Also das ist, glaube ich, das Phänomen dahinter, dieses nicht Hochstapler sein oder Hochstaplerin, sondern daran aus irgendeinem Grund an sich selber zweifeln. Das hat ja was mit Selbstzweifel vielleicht zu tun, oder?
Absolut. Also wenn du Hochstapler sagst, dann muss ich an zwei Filme denken. Einmal die Geständnisse des Hochstaplers Felix Krull, der ja kein kompetenter Mensch war in der Domäne, in der er vorgegeben hat, kompetent zu sein. Und der Film mit Leonardo DiCaprio, wo er vorgibt, ein Pilot zu sein. Wie heißt der nochmal? Weißt du das noch?
Ja, ich weiß, welchen du meinst. Ganz großer Film mit Tom Hanks auch noch. Und so. Ja.
Catch Me If You Can.
Ja, Catch Me If You Can, genau. Großartiger Film.
Absolut großartiger Film. Und das basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Der Sohn eines Schuhverkäufers, meine ich, hat sich in den Beruf des Piloten sozusagen reingemogelt. Der war, glaube ich, bei Pan Am und hat dann Dokumente gefälscht und hat dann als Pilot gearbeitet. Also Wahnsinn, ja. Das ist ja Hochstapelei, ne? Da hat sich jemand sozusagen reingemogelt in einen Kreis, in dem es eigentlich ganz klare Nachweise und Training benötigt, diesen Beruf auszuüben. Der hat die aber nicht gehabt, aber ist dann trotzdem da rein. Und das war definitiv ein Hochstapler. Aber wenn jetzt einer in unseren Berufen, in denen er sich über Jahre hinweg hochgearbeitet hat, dann das Gefühl hat, er sei ein Hochstapler, das ist ja dann das, was du sagst. Also eigentlich kein echter Hochstapler, sondern das Gefühl des Hochstaplers.
Und das Gefühl, auch das, was ja anscheinend sogar stärker, oder zumindest meine ich das in Erinnerung zu haben, bei Menschen hochkommt oder der Gedanke kommt, bei denen es absolut gar nicht so ist, ja, wo so nachweisbar Fakten hast, die genau in das Gegenteil zielen. Und ein psychologisches Phänomen, aber es gibt da auch eine Skala. Also du bist da nicht entweder hast du Imposter-Syndrom oder nicht, sondern natürlich wie bei allen Dingen ist das nicht binär, sondern kann verschiedene Ausprägungen haben. Aber ja, jetzt musst du aber mal erzählen, wo kommt das her? Wie kommst denn du da drauf? Hast du gerade einen Schuh ausgezogen? Habe ich es richtig gesehen?
Ja, ich habe nur gemeint, ich habe hier Schnürsenkel reingemacht in meine Schuhe. Die wurden gerade gewaschen.
Okay, aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es war nur etwas, ich dachte, was geht jetzt?
Ah. Okay, Imposter-Syndrom. Ich spule zurück, mehrere Jahre her, bei der SAP. Dort habe ich mich irgendwann mal wiedergefunden in einer Situation, von der ich schon mal erzählt hatte, wo ich in einer Rolle, in der ich ein ganz klares Mandat hatte und da was machen sollte und es nicht gut gemacht habe, also handwerkliche Fehler gemacht habe womöglich, und habe mich da dann nach einigen Wochen Kritik in einer Phase wiedergesehen, wiederempfunden, wo ich dachte, ich habe mich jetzt hier eigentlich irgendwie hergemogelt und ich gehöre hier nicht her. Und ich habe dann wochenlang gedacht, dass ich eigentlich ein Imposter bin. Ich bin jemand, der sich irgendwie hochgemogelt haben muss, weil ich gehöre hier nicht her. Ich habe mich eigentlich selber sabotiert. Und ich habe dann eine Coachin mir gesucht und die hat das mit mir aufgearbeitet und die hat mir das dann erklärt. Das Imposter-Syndrom. Zum ersten Mal habe ich dann damals davon gehört. Das ist, glaube ich, 6 Jahre her. Und es war eine ganz tolle Frau, die mir das erläutert hat, wie das funktioniert und dass man ja dann so ein Äffchen auf seiner Schulter sitzen hat und das Äffchen sagt dir ständig, hey, du bist nicht gut genug, du gehörst hier nicht her, du hast dich nur hochgemogelt hier, und das Äffchen versucht dir zu erklären, dass du fake bist. Und was die Coachin dann gemacht hat, ist, sie hat sich im Hintergrund dann angeschaut, was ich gemacht habe bisher, und hat dann gesagt, hast du denn dir deine Promotion ermogelt? Hast du dir denn dein Abi ermogelt? Hast du dir denn deinen Master ermogelt und so weiter? Sie geht dann das alles durch, bis das Äffchen dann sozusagen ruhig gestellt wird.
Ja, also ich habe gleich noch ganz viele Fragen dazu, ne? Aber das hat ja auch was mit Zweifel und mit wann schaffe ich etwas? Was ich geschafft habe, war das nur Glück? Ja, dieses Äffchen, was du da sagst, ich meine, du kannst ja nicht ausblenden, dass du was geschaffen hast. Und so wie ich das kenne, ist das häufig auch ein Thema mit, naja, die Sachen, die man geschafft hat, werden dann kleingeredet, ne? Oder redest du dir selber klein in dem Fall? Und man hat Angst, aufzufliegen, ne? Das ist so diese Geschichte dahinter, wie du auch sagst, mit irgendwann wird das ja in so einen Teufelskreis dann geleitet.
Also genau das ist es. Also du hast Angst, es kommt raus irgendwann. Und dann stehst du am Pranger und alle zeigen mit dem Finger auf dich und sagen, hey, wir haben es doch gewusst, der Typ ist fake. fake, der ist nicht legit, ja. Und es ist genau so, wie du sagst, das Gefühl ist dann da, dass du irgendwann bloßgestellt wirst.
Ich habe das nie fairerweise als Imposter wahrgenommen, aber ich habe schon häufig wahrgenommen, zumindest gefühlt, ich wäre fehl am Platz. Ne? Habe das aber fairerweise in dem Moment gefühlt, aber danach ging das immer wieder weg bei mir. Deswegen ist es, glaube ich, auch das Wort Syndrom ist, glaube ich, eigentlich ein falsches Wort wahrscheinlich. Ne? Das ist ja ein Eindruck, den du hast. Also ich möchte es nicht kleinreden, dass das nicht eine, auch ein bisschen die Krankhaft, also ein bisschen die Krankheit dich führen kann. Aber das ist, glaube ich, von diesem Spektrum, was du da hast, eine ganz unterschiedliche Variante. Aber was hat dir denn geholfen dabei? Also diese Erfolge, die du ja hattest, die zu reflektieren, das hat allein geholfen dann, dich für dich selber zu rechtfertigen?
Also es hat lange gedauert. Das hat, glaube ich, mindestens 2-3 Monate gedauert, bis das weg war oder in Kontrolle war, sage ich mal. Sich diese Dinge klarzumachen, hat nicht geholfen, nein. Also das hat mir die Dame dann immer wieder vor Augen geführt und gesagt, hey, das musst du dir doch überlegen, das kann ja nicht von irgendwas kommen. Ich habe, weißt du, das Problem ist, wenn dein Kopf dir das klar machen will, weiß machen will, dann hat er da ganz raffinierte Wege. Also diese Selbstsabotage ist ein ziemlich ausgefeiltes Thema. Und mein Kopf hat es geschafft, über Wochen hinweg mir zu erklären, hey, du bist fake, du gehörst hier nicht hin, du kannst ja nichts. Das sind alles wahnsinnige Zufälle, dass du hier gelandet bist und jetzt ist es rausgekommen. Jetzt ist es nicht mehr zu vertuschen, dass du eigentlich nicht gut genug bist dafür. Und die Dame, mit der habe ich mich regelmäßig getroffen, die hat es dann, das war leider auch noch über die Covid-Zeit dann, und sie hat dann geschafft, dass ich irgendwann, obwohl das remote war alles, angefangen habe, mich da selbst wieder zurückzuregulieren. Aber es ist eine sehr, sehr unangenehme Phase, weil das überträgt sich ja auch in dein privates Leben und du hast dann enorme Selbstzweifel an dir selbst als Person. Und du siehst die Dinge nicht mehr in der großen Perspektive und rational, sondern du bist fokussiert auf das Scheitern, was quasi zuvor noch passiert ist, und bist emotional getrieben. Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast. Was mir da in Erinnerung geblieben ist, und jetzt auch nochmal kommt, wenn du das erzählst, das siehst, also ich habe das ja dir nie angesehen irgendwie. Das siehst du von außen ja nicht, dass dir das gerade so geht. Nicht, also, dass du ein Imposter wärst sowieso nicht, ja, oder ein Hochstapler, aber dass du dich dabei schlecht irgendwie fühlst in dem Moment. Ja. Und ich frage mich, hat deine Frau das mitbekommen? Ich meine, abgesehen davon, dass du vielleicht darüber gesprochen hast, aber das nimmt deine Außenwelt ja nicht so wahr wahrscheinlich. Und trotzdem bestätigst du dich ja dann selbst damit, oder wie funktioniert das denn?
Ja, genau. Also die Außenwelt, die nimmt es weniger wahr, wenn du das versuchst im Alltag zu kaschieren, aber diese Niedergeschlagenheit, die hat dann meine Frau schon wahrgenommen und sie hat mich dann daraufhin auch angesprochen, und ehrlich gesagt, ich habe mich ziemlich geschämt auch ihr gegenüber, weil sie ist ja auch, man würde im Englischen sagen, accomplished, ja, ist eine gestandene Frau, eine starke Frau, zwar nicht so in your face, ne, also sie ist da vom Typ eher wie du, ja, eher so bescheiden, zurückhaltend, aber sie ist ja trotzdem jemand, die man sehr respektiert, ja, und ich wollte auch meiner Frau gegenüber nicht jetzt darstellen, dass ich in irgendeiner Form fake bin, ja, oder irgendwas vorgegaukelt habe, sondern da war dann auch ein paar Wochen lang so dieser Gedanke da, ich halte es mal lieber nur für mich. Und als dann die Energiereserven so niedrig waren, dass ich da wirklich so ein Schatten war von mir selbst, habe ich das dann angefangen zu teilen, ja, aber auch nur an der Oberfläche. Ich habe das so, wie ich jetzt das mit dir bespreche, mit niemandem besprochen, außer mit der Coachin damals. Die Coachin hat mich dann da begleitet über Wochen und Monate, und bis jetzt, bis zum heutigen Tag, habe ich das eigentlich niemandem erzählt.
Danke erstmal, dass du es hier teilst mit mir, aber auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Du bist ja nicht allein dabei, ne? Und das ist ja, ich habe gerade mal geschaut, berühmte Persönlichkeiten, die das auch haben, das Gefühl, oder hatten teilweise, aber so ganz wahrscheinlich wirst du es ja nicht los, weil es eine Verhaltensweise ist, die häufiger, stimmt das, meine Interpretation, mit Perfektionismus zu tun hat auch, dass du da einen anderen Anspruch an dich vielleicht hast und das so eine Geschichte ist, die das verstärken kann, oder ist das zu weit hergeholt?
Also meine Coachin hat mir gesagt, das hat was zu tun mit Leuten, die hohe Ansprüche haben an sich selbst, oft getrieben durch die Kindheit, und das ist auch etwas, was sie mit mir besprochen hat, die Ansprüche meiner Eltern, der Druck, den ich vielleicht auch hatte als Einwandererkind irgendwo, ja, und diesen unglaublichen Need, erfolgreich zu sein oder nicht zu scheitern. Auf dieser Basis hat sie gesagt, kann es gut sein, dass ich da hohe Maßstäbe an mich anlege, und wenn ich leichte Zweifel bekomme, dass ich das halten kann, dass dann dieses Kartenhaus droht, irgendwie zusammenzufallen, und dass so das dann getriggert wird. Und sie hat mir dann quasi objektiv dargelegt, dass ja schon sehr, sehr vieles von dem, was man sich vornehmen kann, erreicht wurde. Ne? Unter anderem damit, dass sie gesagt hat, hey, du hast gesunde Kinder, du hast eine Familie, du hast eine Partnerin, du hast ein Zuhause, du hast dein Studium gemacht und so weiter. Ne? Und du hast in deiner Berufswelt vieles von dem erreicht, was du dir erträumt hast und so weiter. Also sie hat dann die Sachen immer wieder auf den Tisch gelegt. Und als das dann nicht geklappt hat, kam sie dann mit diesem Trick mit dem Äffchen. Dass sie dann gesagt hat, da gibt's ein Äffchen, das sitzt auf deiner Schulter, ne? Das ist vielleicht nach Freud auch irgendwie so dieses Über-Ich, ja, oder das S, ja, wenn es von innen kommt. Sie hat gesagt, dieses Äffchen erklärt dir, hey, du bist nicht gut genug, du musst weitermachen, du bist blöd, ne, du scheiterst hier und so weiter. Also das Äffchen hat enorme Kraft oder enorme Macht über dich und manipuliert dich dann irgendwann vielleicht auch. Und das Äffchen muss sozusagen gezügelt werden, letzten Endes.
Ja, das ist mehr als nur Unsicherheit, ne? Oder fehlendes Selbstvertrauen. Das ist es ja nicht. Ne? Das ist ja nicht so, dass du kein Selbstvertrauen irgendwo hast und trotzdem nagt es an dir. Sag mal, hast du das vielleicht gerade vor dir liegen oder weißt du es, welche Persönlichkeit oder rate einfach mal, das vielleicht auch haben könnte?
Interessant.
Hast du eine Idee?
Also nicht Michael Jordan.
Also im Basketball habe ich jetzt gerade keinen gefunden, das ist vielleicht aber auch nochmal interessant. Aber kennst du noch den früheren CEO von Starbucks?
Nein.
Howard Schultz.
Ja, Howard Schultz, ja, kenne ich.
Ja, spricht da ganz offen früher, lustigerweise in seinen Hochzeiten hatte der Imposter-Syndrom. Ja, hat er gedacht, das klappt alles nicht, ich bin hier falsch am Platz und ist ja auch ein eher introvertierter Typ, lustigerweise, aber auch Perfektionist und hatte das lange Zeit als Thema, dass er da sich selbst als Hochstapler gefühlt hat. Oder Sheryl Sandberg, auch jemand, die da lange mit...
Ihr Buch, ne?
Lean In. Zum Teil ja auch dort nochmal thematisiert, vielleicht nicht ganz so offensichtlich als Imposter, aber hat da das Ganze adressiert. Tom Hanks, auch noch einer, der an sich extrem gezweifelt hat, obwohl er alle möglichen Awards ja abgesaugt hat, ne, und da einer der besten Schauspieler wahrscheinlich und hochdekoriertesten, den es gibt, nicht an Anfang der Karriere, sondern dann irgendwann später hatte der ein Imposter-Syndrom auch da entwickelt für sich. Und viele sagen, dass erst das darüber sprechen hat für sich selber dann irgendeinen Unterschied. Das Anerkennen und darüber sprechen macht dann anscheinend nochmal einen ganz großen Unterschied. Insofern, glaube ich, machst du da auch gerade einen enormen Schritt nochmal.
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe gemerkt, dieses Thema Imposter-Syndrom, seitdem ich wusste, dass es das gibt, hat mir das dann doch nochmal so Respekt abgefordert und so vielleicht auch ein bisschen Angst, ja, dass ich mir dachte, ich will damit nichts zu tun haben, lieber wegschieben. Und ich glaube, erst die Zeit, die jetzt vergangen ist, die Jahre, die haben mich dann nochmal so ein bisschen Abstand nehmen lassen und das Gefühl in mir aufgebracht, dass es vielleicht gut ist, mal drüber zu reden, auch für andere. Weil du fühlst dich in diesem Gefühl ziemlich alleine. Da kann dir keiner helfen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, drüber zu reden und aufzuklären an der Stelle. Also erstmal, was das ist, wie man sich da fühlt und natürlich auch ganz wichtig, wie man da rauskommt. Und diese Beispiele, die du nennst, ja, ich meine, klar, ja, für uns ist das undenkbar, dass ein Tom Hanks, ja, er ist ja, glaube ich, von allen Seiten in Hollywood ein unglaublich geschätzter Kollege, ne? Oder Sheryl Sandberg, ja, ich meine, sie war doch CEO von Facebook oder ist immer noch ein Top-Executive. Und genauso das dritte Beispiel, was du genannt hattest. Also ganz objektiv kann man, glaube ich, sagen, diese Leute haben sich ihre Sporen verdient. Ich weiß nicht, ob ich es bei mir sagen würde, aber ich bin mir sicher, Andy, wenn ich zu der Zeit irgendwem gesagt hätte, hey, denkst du, ich bin ein Hochstapler, hätte die andere Person wahrscheinlich angefangen zu lachen und gesagt, hey, was ist denn das für ein Mist? Ja, wie kommst du da drauf? Aber ich sag dir, ich habe das 100% gespürt, genau dieses Gefühl. Du bist ein Betrüger, du bist wertlos, du kannst nichts. Dieses Gefühl war da.
Hatte ich das? Muss nicht beantworten, wenn du nicht magst, aber vielleicht dazu auch gebracht, immer noch mehr zu geben, mehr zu machen. Also bist ja auch akademisch, also auch beruflich hochgekommen, ja. Also du hast promoviert und hast Leadership-Positionen in allen Ebenen gehabt und ähnliches. War das eher ein Antreiber oder hat dich das zurückgehalten, vielleicht sogar noch? Oder hat es damit gar nichts zu tun?
Das ist etwas, was mich gelähmt hat. Also ich habe gedacht, dass diese ganze Journey, akademische Journey und auch berufliche Journey, dass die nicht echt ist. Also es war nicht so, dass ich dachte, ich muss mir nur ein bisschen mehr Mühe geben und dann passt das schon oder so. Sondern ich habe mir gedacht, mein Gefühl war, ich habe mir alles erschwindelt bis dahin. Und dass das alles aus Pappe ist. Das hat keine Substanz, weil das ja alles irgendwie aneinandergereihte Zufälle waren. Und ich bin da irgendwie so zufällig durchmarschiert oder sowas. Das ist dir so gegeben worden, ohne dass du dafür gearbeitet hättest. Ich habe in dieser Phase, als ich das gefühlt habe, nicht gedacht, mir klar gemacht. Ich habe stundenlang über 5 Jahre gesessen und habe Paper gelesen nachts und habe geschrieben. Ich meine, diese Promotionsarbeit hat ja mit den Transkriptionen, die ich gemacht habe, 500 Seiten. Ich habe nicht dran gedacht. Wir hatten das geschrieben. Ich habe das natürlich geschrieben, ja. Es hat sich alles so angefühlt, als ob mein Kopf hat mich sabotiert. Der hat gesagt, nein, das hast du nicht gemacht.
Total verrückt. Also nicht verrückt im bösen Sinne, aber wenn wir uns beide jetzt anschauen, ja, du bist ja der, haben wir schon mehrfach diskutiert, der Extrovertierte, der im Rampenlicht stehen kann und da keine Probleme hat zu sprechen. Und das hat an dir genagt, richtig? Wie gesagt, das hat dich gelähmt. Und ich meine, du kennst mich, ich bin jetzt nicht ganz auf den Mund gefallen, aber wenn ich jetzt nicht sprechen muss, tue ich es auch nicht. Ja, was meine Großmutter schon immer wahnsinnig gemacht hat früher. Ich meine, ich habe einen Bachelor, ja, ich habe 80 Seiten Bachelorarbeit geschrieben und dann nichts mehr. Ja, weil ich ehrlicherweise, weiß nicht, ob es Faulheit war, nicht gebraucht habe oder ähnliches. Und es kam immer mal wieder, wenn mich Leute gefragt haben, wie bist du an die Stelle gekommen, habe ich natürlich gesagt, ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Und das glaube ich auch weiterhin, dass ein bisschen Glück dazu gehört. Aber ich habe nie gezweifelt, dass ich gut bin in dem, was ich mache. Ja gut, in der Selbstständigkeit habe ich ab und zu mal gezweifelt, dass ich noch alle Tasten im Schrank habe. Aber das ist nochmal was anderes. Aber vorher, egal auf welchem Level, als 39-jähriger Geschäftsführer, ja, von einem Unternehmen mit 17.000 Leuten, habe ich kurz gedacht mit, oh shit, das ist groß. Und dann habe ich mich umgeguckt und gesagt, ja, aber was die können, kann ich auch. Und es ist auch so. Ja. Also ich habe mir da nie die Gedanken gemacht, aber ich kann mich danach reinversetzen, wenn sowas an dir nagt, obwohl du es geschafft hast, ja, dann ist das noch mal mehr eine Herausforderung, dann trotzdem weiterzumachen und trotzdem damit umzugehen. Ja. Also Respekt davor, also großen Respekt.
Ja, du Andi, ich weiß nicht genau, ob ich weitergemacht habe. Eigentlich war das so, dass ich wochenlang gelähmt war. Und ich erinnere mich da sehr genau noch, das war eine Zeit, da habe ich zu Hause aus dem Gästezimmer herausgearbeitet. Das kennst du ja auch, das oben ist. Ne? Und ich weiß noch, ich bin manchmal dann in der Mittagspause war ich dann da drin und eigentlich sollte ich rauskommen, aber ich bin nicht rausgekommen. Und wenn ich dann rauskam abends, dann war das, nachdem ich mit abgeschaltetem Laptop dann noch da saß und auf einen dunklen Screen gestarrt habe. Und nachher bin ich dann so raus, nicht gekrochen, aber nicht mit erhobenem Haupt rausgelaufen, sondern geknickt, niedergeschlagen, energielos, fast gelähmt. Mubina erzählt es auch noch in dieser Phase, dass ich dann wie so ein nasser Sack auch beim Abendessen da saß und keine Energie hatte, wie du sie so kennst jetzt auch, ja, kein Leuchten in den Augen, keine Proaktivität. Und ich will auch deswegen drüber sprechen, weil ich mir sicher bin, dass während wir das aufnehmen, es irgendwo Leute gibt draußen, die so sitzen und das gleiche Gefühl verspüren. Versteh mich nicht falsch, diese Erfahrung hat auch was Gutes. Und zwar, sie bringt dich auf den Boden der Tatsachen zurück manchmal. Also was heißt auf den Boden der Tatsachen? Sie bringt dich auf den Boden zurück, sagen wir es mal so. Es ist eine humbling experience, weil diese Zweifel, die du hast, sind auch gut, weil sie dich mit dir selbst ins Gericht gehen lassen. Das heißt, du prüfst dich ab, du checkst, was ist denn Substanz in mir und was ist dann vielleicht auch heiße Luft. Manchmal pokert man ja auch, ja. Aber diese Erfahrung zeigt mir, dass es gut ist, manchmal sich selbst zu challengen, sich selbst herauszufordern und auch seine eigene Substanz zu überprüfen. Aber das Imposter Syndrome an sich ist ja eigentlich ein unnatürlicher State, in dem du dich befindest, der eigentlich nicht wahr ist. Weil dein Kopf sagt dir, du kannst nichts, du bist nichts und du gehörst hier nicht her. Und ich möchte, dass unsere Zuhörer, wenn sie dieses Gefühl haben, aber gleichzeitig das spüren, irgendwas stimmt da aber nicht. Aber wie soll ich diese ganzen Dinge jetzt gemacht haben? Wie habe ich das denn so viele Jahre geschafft? Warum sehen mich die Leute denn anders und geben mir vielleicht Kudos? Wenn du dieses Gefühl hast, dass da so ein Widerspruch ist, dann kann es vielleicht sein, dass du da auch drin bist. Und dann musst du vielleicht mit jemandem drüber reden.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass mit jemandem drüber reden oder sich Hilfe holen. Weil wie du sagst, du legst ja den falschen Maßstab an in dem Moment. Ja, dass sich selbst überprüfen, ist ja alles gut. Ja, manche Leute würde ich wünschen, dass sie sich manchmal selber überprüfen würden. Aber wenn du schon da bist und im Grunde dein Maßstab verzerrt ist, dann kommst du da ja gar nicht mehr raus. Oder also stelle ich mir extrem schwierig vor, das wie sich selbst zu coachen, was ich glaube ich auch die wenigsten Menschen überhaupt sinnvoll auch nur annähernd denken können oder machen. Also insofern Hilfe holen, mit jemandem schon mal drüber sprechen, ganz wichtig. Und vielleicht auch mehr. Ne? Auch wie du sagst, du hast den Coach geholt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber vielleicht können wir da nochmal drauf abzielen, genau, wie kommst du raus? Was sind die Maßnahmen, was sind so kleine Themen, damit du dir erstmal ja, diese Freiheit verschaffst, überhaupt jemanden zu holen, ne? Weil das kostet allein ja schon Überwindung.
Boah, ja. Hey, don't ask me. Also das war wirklich schwierig, ja. Ich meine, vielleicht hört Mubina die Folge ja nicht, ja. Das wäre gar nicht so schlimm. Ja. Aber mir ging es echt so schlecht, dass ich mit niemandem gesprochen habe. Wie gesagt, auch mit ihr nicht. Und als ich dann gemerkt habe, hey, mir fehlt wirklich, Ich war einfach super niedergeschlagen. Lass mich so sagen, ja. Ich wollte nicht arbeiten, ich wollte nicht aufstehen und ich habe am Anfang erst gedacht, das ist ein Burnout. Das habe ich gedacht. Aber ich habe mir gedacht, das kann kein Burnout sein, weil ich stand nicht über sehr, sehr lange Zeit unter enormem Druck oder so. Das war es gar nicht. Also ich hatte schon die Möglichkeit, mich selbst zu steuern, zu strukturieren, vom Energielevel her auszubalancieren. Das war es nicht. Aber irgendwie habe ich dieses unheimlich ungute Gefühl in mir drin gehabt, du bist nicht gut. Und dem Gefühl bin ich dann nachgegangen. Und als ich dann gemerkt habe, es geht nicht weiter, habe ich dann bei SAP, da gibt's ja ein umfangreiches Angebot an Hilfe, ne? Ob es medizinische Hilfe ist, psychische Hilfe. Und da gab es dann eine E-Mail-Adresse, die du anschreiben konntest. Das habe ich dann getan. Und dann hat sich bei mir jemand gemeldet und hat gemeint, hier, es war eine ganz nette Dame, die sehr sensibel war, die gute Fragen gestellt hat. Und dann hat sie gesagt, ich habe eine Idee, wer dir da helfen könnte. Und dann ein paar Stunden später habe ich dann diese Coachin genannt bekommen. Das war auch eine, die war nicht bei der SAP, sondern das war eine Dame, die war quasi wahrscheinlich in irgendeinem Katalog aufgeführt, ne, für eben genau die Situation, in der ich war. Und die war dann ganz toll. Und die hat mit mir dann ein Gespräch angefangen zu führen, das erste. Und habe ich dann ganz merkwürdige Fragen gefragt, hat dann auch Eltern und Geschwister und Kinder. Dann dachte ich mir, ey, was willst du von mir? Ja, ich habe das auch am Anfang überhaupt nicht gemocht, wohin das geht. Ich habe gedacht, dass ich organisatorische Hilfe brauche. Weißt du, was ich meine? Ich habe gedacht, ich komme irgendwie mit den Themen nicht mehr klar und ich muss mich anders sortieren oder organisieren. Und sie hat dann gesagt, hier, wow, 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 nein, wir gehen in eine andere Richtung. Da geht es eher um deine Psyche, um deine Kindheit und so weiter. Es war eigentlich wahrscheinlich eine Therapeutin, ja, mit der ich da gesprochen habe. Und ich habe die ersten 2, 3 Sitzungen überhaupt nicht gemocht. Aber das, ja, sie hat recht behalten.
Du hast durchgehalten, ne? Und das zeigt mal wieder, wie wichtig da auch solche Programme sind. Also Nathalie Lotzmann an der Stelle hier von der SAP, die das aufgebaut hat damals, so ein Corporate Health Services und noch weiter, zusammen mit vielen anderen dort. Also Kudos, ne, dass ein Unternehmen das macht. Ich meine, gibt es einige, die mittlerweile solche Programme aufbauen. Und ich weiß aber, da steht auch immer wieder in der Kritik sowas. Und ich denke mir, ja, jetzt stell dir mal vor, das hätte es da nicht gegeben. Die Hürde, das andersweitig zu klären, dass du jetzt noch jemanden raussuchen musst und überhaupt zu gucken, mit wen spreche ich denn an? Brauche ich dann Coach, einen Therapeuten, Therapeutin? Brauche ich hier irgendwie was ganz anderes? Ja, also das ist ja allein das schon mal, würde dich ja mental auch wieder Energie kosten und du musst dich ja in der Zeit damit beschäftigen. Und ich vermute einfach mal, dass dich alles damit, was dich damit beschäftigt, ja auch im Grunde wieder mehr zweifeln lässt. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Teil des Phänomens. Also insofern, ja, ich glaube, ich halte es für extrem relevant, auch dass Führungskräfte ein Auge für haben. Jetzt will ich nicht, dass Führungskräfte hier Therapeuten werden und da ständig nachstochern, aber wenn du so eine feine Nase, Ohr dafür eingerichtet hast, dann kann das immer helfen, nicht Personen direkt anzusprechen, aber beim Team zu sagen, hey, hier gibt's Hilfe für diverse Themen. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt ab und zu mal. Ja, für sich selber Verletzlichkeit zu zeigen sowieso, dass man da nicht Übermensch ist, auch wenn der Begriff jetzt unpassend sein mag, zu zeigen, manche Sachen brauchen halt Hilfe von außen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da Angebote anzubieten oder zumindest mal das zu adressieren, halte ich für sehr wichtig, heutzutage mehr denn je.
Ich würde sogar sagen, dass Führungskräfte ja oft selber betroffen sind, weil sie unter hohem Erwartungsdruck leiden und auf sich vergleichen mit anderen Leitenden. Ne? Und das ruft oft auch Selbstzweifel hervor. Plus, du hast ja eine stärkere Sichtbarkeit, ne, durch andere und hast vielleicht auch Angst vor negativer Kritik. Und das wiederum verstärkt ja dieses Imposter-Syndrom in Führungsetagen. Also daher, also stimme ich dir voll zu, ne? Also sensibel sein für sich selbst, aber auch sensibel sein für Leute, die bei einem sind, ja.
So, wie kommen wir da wieder raus? Jetzt haben wir besprochen, was das für Möglichkeiten gibt, dass du da Hilfe holen, Hilfe anbieten, das Ganze auch öffentlich mal auch besprechen. Ich glaube, das ist ja auch immer wieder ein Thema, Dinge zu thematisieren einfach. Ja, sei es verschiedene Aspekte, die Menschen daran hindern können, dass sie sich wohlfühlen, ne? Und dass sie dann jetzt mal auf den unternehmerischen Zweck auch Leistung erbringen können. Ne? Das hat ja auch einen wirtschaftlichen Aspekt mal, aber es geht in erster Linie um Gesundheit, die dann weit darüber hinausgeht. Das ist für mich ganz klar Teil einer gesunden Führung auch, ja, menschenzentriert. Heißt, das ist verbreitet und wahrscheinlich dadurch, dass es so hier ja, ein bisschen hinterrücks kommt, ne? so eine Thematik, wahrscheinlich sehr viel verbreiteter, als wir alle denken. Und da gilt es, ja, Flagge zu zeigen. Finde ich toll, dass du das heute gemacht hast.
Danke dir, danke dir. Ich habe mir auch überlegt, was ist eigentlich der Takeaway aus der Episode? Und ich habe mir 2 Sachen überlegt. Das eine Thema, was ich mir wünsche, was hier rauskommt als Lesson Learned, als Gelerntes ist, dass wir auf der einen Seite im Unternehmen fördern sollten, dass realistische Ziele gesetzt werden, ne, und Erwartungen an sich selbst sowie auch an das Team. Und man den Leuten, die in einem Team arbeiten, sofern man das natürlich selber denkt, auch hin und wieder erklären sollte, du bist genau richtig hier. Ich schätze an dir ABC und du hast dir das verdient, diese Aufgabe zu machen, das Projekt zu machen oder die Rolle zu haben. Und so kommt man gar nicht in die Versuchung, dieses Rabbit Hole runterzugehen, ne, und sich da in eine Negativspirale zu begeben. Und der zweite Punkt, den ich gern vorschlagen möchte, ist, dass man, das hast du vorhin ein bisschen angedeutet, eine transparente Fehlerkultur haben sollte, ne? Also gezielt unterstützen auch mit Selbstempathie, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, zu sagen, hey, komm, das passiert, ja. Ich finde es auch großartig, ich glaube, du hast in der ersten Episode, als es um Vertrauen ging, vor über 4 Jahren, hast du erzählt von diesem Excel-Sheet, weißt du noch? Das hast du irgendwie in den USA damals, in Palo Alto hast du da irgendwas zusammenkalkuliert und hast dann auch einen Fehler gemacht und hast das offen gespielt, ja. Und wenn man das tut und dann sagt, ich habe daraus was gelernt und man hat ja auch gesehen, du hast da auch eine eigene Empathie zu dir selbst, ne? Also vielleicht der junge Andreas dann auch nochmal irgendwie verziehen. Das ist auch gut, ja, wenn andere das sehen, ah, der ist da nicht so ultra hart zu sich selbst, sondern hat sich da verziehen. Ah, ich glaube, das ist auch nicht verkehrt.
Nee, das ist nicht verkehrt. In dem Sinne, glaube ich, haben wir mal eine ganz andere emotionale Episode heute live hier. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Und ja, auch da an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sagt ihr dazu? Ja, das ist die den Shazib kennen, würde mich mal interessieren, wenn ihr uns da mal reinschreibt. Habt ihr das gemerkt? Oder wie seht ihr das? Und habt ihr vielleicht selber Situationen, in denen ihr das gespürt habt, dieses Gefühl, das da an euch hochkommt? Wie seid ihr damit umgegangen? Das würde uns sehr interessieren. Und ja, müsst natürlich auch, könnt gerne anonym bleiben, könnt auch gerne euren Namen nennen, wie ihr mögt. Und das, ja, uns ein bisschen Feedback geben, wäre an der Stelle gar nicht verkehrt. Oder, Shazib, hast du noch abschließende Closing Words hier now?
Ja, ich würde nur sagen, das Schlimmste, was man tun kann in so einer Situation, ist, sich keine Hilfe zu holen. Das hast du ja selber vorhin auch gesagt. Das ist mein Appell heute Abend, dass wir anderen Menschen, und sei es nur ein einziger, bei dem das dann zu tragen kommt, dass eine Person einfach mit jemandem sprechen sollte, der oder die sich damit auskennt, weil das ist ein grausiges Gefühl. Und ich glaube, wenn man da einmal rauskommt, ist man auch gestärkter als vorher.
Gestärkter als vorher. Schönen Abend, Shazib. Schönen Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Dankeschön, dir auch.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.